Im Saarland. Überhaupt nicht die Ehre gehabt, aber meine Frau ist Späßle dieser Ministerin. Und es war irgendwo in der Pampa da im Saarland. Und da hat Neffe gesagt, ich arbeite dir aus auf dem Computer die Strecke, dass du überhaupt nicht falsch fahren musst. Du musst kaum mehr steuern am Auto, ich schreibe alles raus. Wann willst du abfahren? 14 Uhr, gut, das 14 Uhr ab Ludwigsburg. Und meine Frau saß bloß neben mir auf dem Beifahrersitz und hat gesagt, ja, 14.08 Uhr, Auffahrt auf Autobahn, ja, Heilbronn. Jetzt musst du, jawohl, jetzt sind wir am Kreuzung Weinsberg, da weiter in Richtung Mannheim. Alles richtig, wir sind noch richtig und wir sind sogar genau in der Zeit, jetzt ist 14.37 Uhr, genau. So ähnlich hat die Bibel uns den Weg Jesu vorgezeichnet. Wenn immer wieder in der Leidensgeschichte steht, auf das erfüllt würde, ist eigentlich nichts anderes gemeint. Wir sind auf dem richtigen Weg, es ist nicht zufällig, es ist gar nicht bloß eine Geschichte böser Menschen, sondern Weg Jesu zum Heil, dass er unser Heiland ist, ist geplant, auf das erfüllt würde. Achten Sie mal gerade in diesen Tagen drauf, wie oft das auftaucht, auf das erfüllt würde, mich dürstet, auf das erfüllt würde, dass er dahin gegeben wird. Und nach der Auferstehung, als Jesus den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus begegnet, und die sagen, wir sehen überhaupt nicht mehr durch, wir haben gemeint, Jesus sei der Prophet, der lang erwartete Prophet, wie Mose. Er war mächtig in Taten und Worten, dieser Jesus, aber jetzt haben sie ihn genommen, ans Kreuz gehängt und jetzt der dritte Tag und heute Morgen sind ein paar Frauen von unseren Frauen gekommen und haben gesagt, das Grab ist leer. Und wir hofften doch, er sollte Israel erlösen. Und da hat Jesus, bis dahin haben sie gar nicht begriffen, dass es Jesus ist, der mit ihnen ging, gesagt, sei auf Schwäbisch, o ihr dumme Kerle, ihr mit eurem starren Herzen, dass ihr gar nicht begreift, was schon in den Propheten steht, dass Christus leiden musste, bevor er zu seiner Herrlichkeit eingeht. Und er öffnete ihnen die Schrift, sodass die Herzen zu brennen anfingen und fing an bei Mose. Und jetzt wäre ich gern dabei gewesen, was der Herr Jesus da von Mose und von den anderen Propheten erzählt hätte, aber der Lukas hat es verschwiegen, damit wir nicht einfach bloß konsumieren, sondern suchen selber in der Schrift. Was hat denn wohl der Herr Jesus damals gesagt? Und auf diesen Spuren bin ich seit einiger Zeit, dass der Mose verachtet war von Gott, ausgestattet im Hof des Pharao mit Prinzenerziehung, wie zum Anführer geboren, aber seine Landsleute stießen ihn von sich. 40 Jahre in der Wüste, er war 80 Jahre alt, als ihn Gott berufen hat, zum Befreier. Und dann führt er Israel heraus und dann murren sie gegen Mose. Es gibt kaum eine Station, wo sie nicht gegen Mose murren, sogar am Schluss der Aaron und die Miriam, wer bist denn du überhaupt? Mit einer farbigen Frau da, hättest du nicht andere auffinden können. Bist du der Einzige, durch den Gott redet? Sie murrten gegen ihn. Stephanus, der erste Blutzeuge der Christenheit, hat in Apostelgeschichte 7 diese ganze Geschichte des Mose gezeichnet, als die Geschichte des verachteten Befreiers, den doch Gott benutzt hat. Vielleicht hat davon Jesus erzählt. Wenn Sie mal auf die Spur gehen des Mose, merken Sie, wie ob der eine Rolle spielt. Natürlich, weil in Israel bis heute der Mose die große Gestalt ist. Die mosaische Religion, nicht? Die Mose-Religion. Aber auch im Islam. Früher musste man mindestens in die Türkei fahren, um mit Muslimen zu tun zu haben. Heute haben wir das Missionsfeld unter uns. Wenn Sie den Koran aufschlagen, da stehen fast mehr Mose-Geschichten drin als in der Bibel. Und da gibt's gute Mitchristen, die sagen, ha, so fromm ist der Koran. Da steht ja was von Mose drin. Da steht nicht bloß was von Mose drin, sondern da steht das Zentralwort drin, 5. Mose 18. Wenn Sie eine Bibel haben, bitte ich Sie aufzuschlagen. Das ist noch ziemlich einfach. 1., 2., 3., 4., 5. Buch Mose. 5. Buch Mose, Kapitel 18. Wir haben es gestern schon erwähnt, dort wo Israel gesagt hat, oh, wir wollen es nicht mit Gott direkt zu tun haben, schicke einen Mittler, einen, der von uns ist, in Menschengestalt, der soll mit uns reden. Gottes Worte, 5. Mose 18, Vers 15. In vielen Bibeln dick gedruckt. 5. Mose 18, Vers 15. Da sagt Mose dem Volk Israel, einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und aus deinen Brüdern, dem sollt ihr gehorchen. Genau übersetzen, die Septuaginta, die griechische Übersetzung heißt, den sollt ihr hören. Und so hat es ja Gott nachher über Jesus gesagt, der ist, auf den ihr hören sollt. Dieses Zentralwort heißt im Koran, darf man mit Ludwig Hofhager Koranwort lesen? Ja. Als Allah seinen Bund mit dem Propheten schloss, sprach er, wahrlich, dies ist die Weisheit, die ich euch gebe, und danach wird zu euch kommen ein Gesandter, der Gottes Weisheit bestätigt, ihm sollt ihr glauben und ihm sollt ihr helfen. Und jetzt gibt es sogar gute getaufte Christen, die sagen, na, ist doch vielleicht der Mohammed noch der größere Prophet, wenn der sogar sich auf Mose beruft. Jetzt, warum kann es nicht sein, dass der Mohammed ist mit? Dem Herrn Mohammed nichts Böses tun. Aber was hat der Mose gesagt? Wo wird er den erwecken? Aus dir und deinen Brüdern. Wer ist mit dem dir gemeint? Ja, Israel. Mohammed stammt nicht aus Israel. Nicht? Also das stimmt nicht. Deshalb kann es nicht sein. Und die erste Christenheit hat ganz großen Wert drauf gelegt, der Nachkomme des Abraham und des Mose, der erweckt ist, wirklich vom Tod erweckt, ist der Mohammed nie war. Den hat nach seiner eigenen Behauptung Gott gestupft, ermutigt oder sowas, Allah. Aber erweckt aus den Toten ist Jesus. Wenn Sie Apostelgeschichte 3 lesen, da, wir brauchen es jetzt nicht aufschlagen. Wenn Sie zu Hause aufschlagen wollen, war dem Petrus und Johannes wichtig, vor dem Hohen Rat und Volk Israel zu sagen, den hat Gott erweckt, so wie Mose vorhergesagt hat, einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und deinen Brüdern. Wir sind Zeugen, den hat Gott erweckt. Jesus ist der, der größer ist als Mose. Der Prophet, auf den wir hören sollen. Der noch viel wichtiger ist als der Mose. Finden wir noch 2 Stellen im Neuen Testament, wo das, was Jesus gibt, dem gegenübergestellt wird, an dem gemessen wird, was Mose gegeben hat. Hebräerbrief. Mose war treu im Haus Gottes als Knecht. Christus aber war treu als der Sohn. Andere Stelle, Johannes 1. Das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade Und Wahrheit aber ist durch Jesus Christus geworden, und von seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Verstehen Sie, das ist der Unterschied zum Judentum mit seinen 1000 Gesetzen, was man tun muss, um Gott wohlgefällig zu werden, und zum Islam mit seinen Drohungen: wenn du nicht parierst, wenn du nicht die Ordnungen einhältst, wenn du nicht die Wallfahrt nach Mekka machst, dann kommst du in die Hölle. Nein, wir haben die Gnade und Wahrheit. Wir haben keine Gesetzesreligion. Und die Frage ist bloß, wie viel wir unserem Leben hineinschenken lassen in unser Leben. In anderen Religionen wird gefragt, was hast du getan, was hast du falsch gemacht, wo hast du ein bisschen was gut gemacht, kriegst 3- oder 4+. Ich hätte bestimmt 5 bis 6 Kriege. Okay. Bei Jesus ist bloß die Frage, was hast du dich von mir schenken lassen? Die Trauer wird einmal in der Ewigkeit sein. Ich hätte noch so viel mehr Möglichkeiten gehabt. Und habe mein Leben bloß ritzen lassen von der Gnade Jesu und mich nicht füllen lassen von der Gnade Jesu. Also Mose spielt eine wichtige Rolle als Vorbild auf Jesus hin, und genau dieser Vers: einen Propheten wie mich. Wie denn? Gerade haben wir im Vers gesungen, was das Besondere von Mose gewesen. So hat es jedenfalls der Philipp Spitta gemeint. Nicht, dass er das Gesetz gibt. 27, Vers 4. Gib uns Mose, gerade haben wir es gesungen, gerade durch das Maul zu. Gib uns Moses brünstiges Beten um Erbarmung und Geduld. Psalm 99, Mose und Aaron und Samuel, unter denen, die den Namen des Herrn anriefen, und der Herr erhörte sie. Jeremia 15, Mose und Samuel als die großen Beter Israels. Wir haben, manche von uns mindestens, in Erinnerung, wie bei der Amalekiterschlacht. Ach, das war furchtbar. Die Amalekiter sind über die Nachhut Israels hergefallen. Über die Alten, die Kinder, die kaum mehr voran konnten, die Fußkranken. Und haben sie niedergemacht. Brutal. Das Heer Israels konnte eigentlich nicht bestehen gegen Amalek. Da hat Mose gesagt: lieber Gott, hilf. Hat die Arme emporgereckt. War kein Charismatiker. Man darf auch so beten, gell? Aber muss nicht. Und wenn er die Arme betend emporhob, konnte Israel trotz des schwachen Heeres siegen. Und die Arme sind müde geworden. Da ist der Aaron und Hur gekommen, haben die Hände gehalten. Der Fürbitter für sein Volk. Aber nicht erst da. Als der Pharao, als die 10 furchtbaren Plagen war, zu Mose gesagt hat: bittet für mich, dass die Blattern aufhören. Da heißt, und Mose schrie zum Herrn. Selbst für den gottlosen Pharao darf man beten. Er hat sogar gebetet für seine Schwester Miriam. Vorhin haben wir, ein Teil von Ihnen war da, kurz erwähnt. Als die Miriam und der Aaron sagte: wer ist denn das schon, der Mose? Kommt er mit seiner farbigen Frau? Spricht denn Gott bloß durch ihn? Der spricht doch auch durch uns. Sie haben eine Revolution angezettelt gegen ihren Bruder Mose, den Befreier Israels, von Gott berufen. Da ließ Gott die Miriam aussätzig werden, damit sie weiß, wo sie steht, dass sie falsch gelaufen ist. Und Mose schrie zum Herrn für Miriam. Er hätte ja auch sagen können: lass es mal ein Vierteljahr, dann wird sie zufrieden sein, gell? Nein, er schrie zum Herrn: Herr, das darfst du nicht, lass, mach sie gesund. Der Schwiegervater Jethro hat gesagt: Mose, ist nicht gut, was du machst, dass du alle schwierigen Fälle zu schlichten versuchst. Mose ist von morgens bis abends beschäftigt gewesen. Da können Sie sich vorstellen, wie viel Streit es in Israel gab. Es ist die Not der Gemeinde Jesu, dass man krachert, dass man schlichten muss. Und da hat der Jethro gesagt, such doch 70 Männer, die sind begabt, das brauchst du nicht mal. Du aber vertritt das Volk vor Gott. Du musst mit Gott reden, du bist der Beter. Du darfst nicht ablassen zu beten. Sind uns diese Geschichten bewusst gewesen? Gib uns, Mose, brünstiges Beten. Er war der Beter, aber die entscheidende Stelle steht 2. Mose 32. Darf Sie bitten, das aufzuschlagen? 2. Mose 32, ich hoffe, das stimmt. Es geht voraus, dass Mose auf dem Berg Sinai war, hat die Ordnung Gottes empfangen für sein Volk, und dann wird das Volk zuchtlos, macht sie einen Götzen, betet den Götzen an. Und Gott sagt, dein Volk ist dein Volk. Wenn Sie da geschwind lesen, Kapitel 32, ab Vers 7. Ich habe so eine Brille, wo man merkt, dass man bald eine neue braucht. Oder so eine Bibel, wo man das überprüfen kann. 2. Mose 32, ab Vers 7. Der Herr sprach zu Mose, geh, steig hinab vom Sinai, denn dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, hat schändlich gehandelt. Dein Volk. Wie wenn Gott sagen will, mit denen habe ich nichts mehr zu tun. Aus. Vers 9, und der Herr sprach zu Mose, ich sehe, dass es ein halsstarriges Volk ist, und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie vertilge, dafür will ich dich zum großen Volk machen. Ich lasse sie kaputt gehen, aber Mose, mit dir fange ich an, wie ich einst mit dem Abraham angefangen habe. Ich kann auch mit Einzelnen anfangen. Du hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Stellvertretend für das Volk, das abtreten soll, nehme ich jetzt dich. Und da sagt Mose, lieber Gott, nein. Du hast doch zugesagt, das ist dein Volk, dein Erbe. Was werden die Heiden sagen? Du darfst dieses Volk nicht zerstören. Und jetzt machen wir weiter. Im großen Sprung beim Vers. Da hinten, glaube ich, auch Licht da. Gib mir Licht. Richtig. Gut. Ab Vers 30. Am nächsten Tag sprach Mose zum Volk, ihr habt eine große Sünde getan, nun will ich noch einmal hinaufsteigen zum Herrn, ob ich vielleicht Vergebung erwirken kann für eure Sünde. Als nun Mose wieder zum Herrn kam, sprach er, ach, das Volk hat eine große Sünde getan. Sie haben sich einen Gott von Gold gemacht, vergib ihnen doch ihre Sünde, wenn nicht, dann tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Lieber mach mich kaputt. So wie der Paulus mal sagt, ich möchte verbannt sein für Israel, wenn ich bloß ein paar retten könnte. Lass sie leben, Herr, lieber lass mich sterben und kaputt gehen. Tilge mich aus deinem Lebensbuch. Der Herr sprach zu Mose, ich will aus meinem Buch tilgen, der an mir sündigt. So geh nun hin und führe das Volk, wohin ich dir gesagt habe, siehe, mein Engel soll vor dir hergehen. Ich werde aber ihre Sünde heimsuchen, wenn meine Zeit kommt. Ich werde den einen bestimmen, der die Sünde des Volkes trägt. Du nicht. Aber die Zeit kommt. Sehen Sie, das ist doch große Bogen hin zum Hügel Golgatha. Vielleicht ist der Mose gar nicht heilig genug gewesen. Er hat ja an Gott gezweifelt einmal. In Israel wird gesagt, Mose war ein Mörder, der den Aufseher erschlagen hat. Ich werde mir einen Bürgen suchen, der stellvertretend Sünde der Welt trägt. Aber großartig, wie der Mose sagt, lieber tilge mich aus dem Lebensbuch, als dass du sie tötest, dass du sie verlässt. Fürbitter. einen Propheten? Wie Mose wird der Herr erwecken. Und jetzt sind all die Stellen vor mir, die wir gestern in der Passionsandacht angesprochen haben, durch die Hinweise von Ludwig Hofacker. Einen hohen Priester haben wir, der Fürbitte tut. Römer 8. Christus ist hier, der gestorben ist, der zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Noch mehr als der Mose. Und jetzt setzen Sie Ihren Namen ein, sagt. So tritt Jesus ein, lass ihn nicht. Herr, sie macht Dummheiten. Er ist beschränkt. Er hat ein falsches Erbe mitbekommen. Er hat so viel Hindernisse mitbekommen. Aber Vater, lass ihn nicht. Und wenn wir sündigen, 1. Johannesbrief, 1., 2. Kapitel, haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus, der gerecht ist. Auch wenn wir sündigen. Wenn ein Mensch sagt, ich habe keine Sünde, betrügt er sich selbst. Die Wahrheit ist nicht ihm. Aber wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er Sünde vergibt, weil wir den Fürsprecher haben. Ja, da ist vieles falsch gelaufen. Es war viel Dummheit dabei und viel Selbstsicherheit. Aber Vater, ich bitte dich, lass ihn nicht los. Ich bin für ihn gestorben. Wir nennen ja ein Kapitel in der Bibel das hohe priesterliche Gebet. Das Gebet des wahren hohen Priesters. Johannes 17, so ist Jesus ins Leiden hineingegangen. Vater, die Stunde ist da. Lass mich die Menschen verachten, aber verkläre du deinen Namen. Verkläre du mich mit der Klarheit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt gegründet war. Jetzt bitte ich dich für sie. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Ich habe sie erhalten in deinem Namen. Aber jetzt gehe ich von ihnen. Sie sind nicht von der Welt, aber in der Welt. Bewahre sie vor dem Teufel. Bewahre sie vor dem Argen. Verstehen Sie, das passiert nicht erst, wenn Sie beten, erlöse mich vom Bösen, sondern Herr Jesus bittet für uns. Vater, bewahr sie vor dem Teufel. Uns wird erst in Ewigkeit aufgehen, dass wir nicht vom Teufel bloß angefochten waren in jenen Augenblicken, wo wir gekämpft haben, der Jesus hilft, sondern an vielen Stellen, wo wir es gar nicht gemerkt haben, hat der Jesus längst für uns gebeten, dass wir nicht in Sünde und Schande fallen. Deshalb ist es so dumm, wenn es heißt, das Leben der Christen ist Heiligung, wir sollten versuchen, so zu leben, wie Jesus uns vorgelebt hat. Aber es wird uns in der Ewigkeit aufgehen. Das meiste ist nicht unser Verdienst, sondern die bewahrende Macht Jesu, wo er uns festgehalten hat, wo uns er ein Wort zugeteilt hat, eine Ermutigung, einen neuen Gedanken gegeben hat, Licht plötzlich in unsere Dunkelheit hineingegeben hat. Hohe priesterliche Gebet, Johannes 17. Ich bitte dich nicht bloß für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Der Herr Jesus hat schon gedacht, dass wir mit Menschen ins Gespräch kommen, ungeschickt wahrscheinlich. Herr Jesus, ich bitte dich, dass das ankommt, dass die das richtige Wort finden. Ich bitte dich auch für die, die dann zum Glauben kommen, dass du sie erhältst bei dir. Das ist priesterliches Eintreten Jesu vor dem Vater. Wie Mose einen Propheten, wie mich wird der Herr erwecken. Die priesterliche Fürbitte Jesu, Hofacker war es immer wichtig, und ich habe die Stellen gestern schon erwähnt, aber ich darf es nochmal wiederholen, etwa das Gebet für Petrus, der sagt, Herr, wenn dich alle verlassen, ich bin da, auf mich kannst du dich verlassen. Und Jesus sagt nicht, ich weiß, wie es bei dir aussieht, sondern du bist Weizen. Aber der Teufel will sich nicht an Spreu begnügen, sondern ihm geht's drum, den Weizen herauszusieben. Du wirst angefochten werden vom Teufel. Das heißt, dass wir, die wir zu Jesus gehören wollen, mehr angefochten sind als andere. Der Teufel kämpft um jeden. Aber ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wie lange machen wir überhaupt? Bis? Jawohl. Das ist die Fürbitte Jesu. Hofacker hat die andere Stelle gesagt. Der Gärtner, der Weinbergpächter, der Herr kommt und sagt, den Baum hauen wir ab. 2 Jahre keine Frucht. Und der Pächter sagt, der Gärtner, lass ihn noch dies Jahr, bis dass ich um ihn grabe und dünge ihn. Gebet für uns. Wir haben ja aus dem Begriff der Fürbitte viel zu lernen. Timotheus 2, so bitte ich nun, dass man zuerst tue, Bitte, Fürbitte, Danksagung für die Fürsten, für alle Menschen. Für wen tun Sie Fürbitte? Ich habe jetzt schließlich angefangen, weil so viele Menschen mich gebeten haben, für sie Fürbitte zu tun, weil ich angeregt war von Oberlin eine Liste. Oberlin hat die Schultafel, Pfarrer Oberlin vom Steintal, die Schultafel in sein Zimmer gestellt und mit Kreide alle Namen draufgeschrieben der Menschen, für die er Fürbitte tun sollte. Und als ich das rumgesprochen habe, dass die Gemeindeglieder vom Steintal sagten, der Pfarrer tut für uns Fürbitte, wir haben ihn gebeten, waren so viel, dass er einfach sein Gemeindeverzeichnis mitgenommen hat auf den Nachttisch und das durchgebetet hat, Name um Name. Ich meine immer, wir könnten Seelsorge treiben durch Fürbitte. Sehr oft tun wir schwer, einem Menschen einen Bibelspruch zu sagen. Außer, darf ich für dich beten? Werden die wenigsten sagen, nein. Aber dann müssen sie auch das aufschreiben und es sich zur Pflicht machen. Und wenn sie das gemacht haben, dann können sie eigentlich gar nicht anders, als nach einer Woche anzutelefonieren. Sag, wie geht's denn jetzt mit den Schmerzen, mit eurem Sohn? Und das sind dann die Telefongespräche, an denen die Telekom ihre Freude hat. Die dauern lang. Und da merken sie bei so einem Gespräch, dass eigentlich alles darauf hinzieht, dass sie fragen können, darf ich nicht einmal vorbeikommen oder darf sie bei mir vorbeikommen? Da muss man sich dann in die Augen sehen. Viele Kontakte, nach denen wir uns mühsam sehen, mit Neuanfangen und so weiter, was wir für Methoden, würden ganz einfach mit dem Rezept der Fürbitte, des Gedenkens an andere Menschen, Nachfragen entstehen. Die hätten, da wäre gar nichts mehr schwierig, wenn man sagen würde, wir haben eine interessante Veranstaltung in der Gemeinde, darf ich dich nicht abholen? Sonntagmorgen um 9:30. Ja doch. Kontakte knüpfen übers Gebet, über die Fürbitte. Ich habe Ihnen erzählt von dem Kardinal Martini, der dieses Gebet mit der Bibel beten lernen angefangen. Eines Tages kam die Frau eines Industriellen in Ulm zu mir mit Tränen in den Augen. Sie haben vorher gebetet. Ja, ich war ganz stolz, gell, so. In Grenzen stolz, aber ich habe so eine lange Litanei gehabt, an was man alles denken soll. Die Strafgefangenen und die Entlassenen und die Kranken und die gesund geworden und die Ehebrautleute und Ehepaare. Und habe auch gesagt, gib denen, die Verantwortung tragen, einen Sinn für Verantwortung in Industrie und Politik. Da hat sie mit Tränen gesagt, mein Mann hat Verantwortung und hat einen Sinn für Verantwortung. Warum haben Sie nicht gebetet für Kraft, dass mein Mann die Verantwortung tragen kann? Mein Mann hat schlaflose Nächte, wenn er bloß ein paar Leute aus dem Betrieb entlassen muss. Da ist mir wieder klar geworden, schon bis in die Formulierungen hinein sollten wir nicht so dumm sein, vordergründig und auch die richtige Formulierung, nicht bloß in der Kirche. Sondern uns wirklich überlegen, was wollen wir fürbittend vor den Herrn bringen. Wir absolvieren oft so ein Pensum, sagen wir, denken an die, die Verantwortung tragen, die sind in der Verantwortung. Betet sie dafür, dass die vierte Ehe vom Schröder hält und die erste vom Kohl. Denn Politikerehen, die sind gefährdet. Die haben doch gar keine Zeit für Familien. Denken Sie an Menschen herum, die Fürbitte brauchen. Weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber ich sage oft, wir Pfarrer sind die einsamsten Menschen, die es gibt. Wir kriegen zwar gesagt, wenn Leute mit uns nicht einig sind oder wenn sie schon lange keinen Besuch mehr bekommen haben, aber es fragt uns niemand, wie geht's Ihnen eigentlich? Für was dürfen wir beten in der Gemeinde? Was Ihre Kreise, die Sie sich sorgen gerade, die Konfirmanden, wie geht's denn da? Also, ich möchte jetzt nicht hier besser. Halleluja. Also. Auch da noch besser. Aber verstehen Sie, denken Sie an ein paar Menschen herum, die Fürbitte brauchen, die allein schon gar keine Kraft mehr haben, ein Gebet zu formulieren. Und Fürbitte muss jetzt, lassen Sie durch das Beispiel von der Frau Unternehmerin nicht rausbringen. Unsere Fürbitte darf stammeln sein. Wir müssen ja nur einschwingen in die große Fürbitte Jesu. Deshalb heißt Römer 8, der Geist weiß, was des Herzens Sinn sei. Er vertritt uns vor Gott, er bringt uns das Stottern zurecht. Ich kann bloß das Bild gebrauchen vom Einschwingen in die große Fürbitte Jesu. Ich darf bloß ein paar Namen auch sagen. Und er versteht schon, um was es geht. Zum Bild Einschwingen. Wir sind ja in letzter Zeit ein paar Mal umgezogen. Und die schöne Uhr aus Weilheim vom Großvater ist immer mitgegangen. Aber beim letzten Umzug ist einfach das Pendel, wenn wir es angestoßen haben, ausgeschwungen, stillgestanden. Und wir haben es mit Liebe angestoßen. Hat keinen Wert gehabt. Ich als technisch Unbegabter habe sogar die Wasserwaage geholt und gemessen, die Wand war richtig und ist auch richtig gehängt, Lot. Also. Aber es hat keinen Wert gehabt. Und da kam unser etwas technisch begabter Sohn Ulrich und hat kurz hineingeschaut und hat gesagt, ihr habt das Pendel ja gar nicht an dem Splint aufgehängt, sondern ein bisschen daneben. Da, wo das Uhrwerk schlägt und das Pendel mitnimmt, da habt ihr es nicht eingehängt. Unser Leben darf durch die Verbindung mit Jesus, entschuldigen das technische Beispiel, eingehängt sein beim großen Fürbitter Jesu. Fürbitter wie Mose. Einen Propheten wie mich. Alle Fürbitte des Mose war erst ein schwacher Anfang. Für das, was Jesus als Fürbitter getan hat. Wir dürfen einschwingen und er bringt es vor den Vater. Wir dürfen ein paar Namen, wir dürfen Situationen sagen. Oh Herr, die Prüfung meiner Schwiegertochter und ihr Reise und Sie dürfen, das Beten ist uns so leicht gemacht, weil wir uns anhängen dürfen an den großen Fürbitter. Die schönste Stelle von der Fürbitte Jesu. Jesaja 53, das müssen wir jetzt aufschlagen. Von dem allerverachtetsten und unwertesten voller Schmerzen und Krankheit. Jesaja 53, der Prophet, der sagt, ich weiß auch nicht, was eigentlich los ist mit dem, den ich da schaue. Ist der von Gott gestraft oder bloß von Menschen geplagt? Sie kennen die schöne Geschichte von Jesaja 53. Wir haben gerade noch ein paar Sekunden Zeit. Der Herr Professor Hengel in Tübingen sagt, Jesaja 53 ist ja in den jüdischen Lektionaren gar nicht vertreten. Also dort, wo die Bibel gelesen wird im Synagogengottesdienst. Ich sage, es darf doch nicht wahr sein. Doch, hat er gesagt. Das ist bewusst rausgelassen, weil sonst Israel bis heute sagen würde, das ist doch Jesus. Der allerverachtetste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Deshalb hat Israel seit dem ersten Jahrhundert diese zentrale Stelle, Jesaja 53, aus den wichtigsten Lesungen herausgelassen. Ich habe es kaum für möglich gehalten, bis dann die schöne Geschichte gelesen habe von dem jüdischen Rabbi Samuel Stern, aufgewachsen in Polen, die ganze Familie im Konzentrationslager verloren, nach dem Krieg durch die UNRWA nach Amerika gekommen, ist Christen begegnet, da hat ein Christ auf Maschine geschrieben, ihm Jesaja 53 vorgelegt, hat es nicht in der Bibel gezeigt, sagt, ich lese ein Gedicht vor, lesen wir mal miteinander. Wer ist denn das wohl? Das ist der Maschiach, das kann bloß der Messias sein. Und dann haben die Judenchristen gesagt, hat Jesaja 53, das hat der Rabbi, der das ganze Alte Testament auswendig konnte, nicht gekannt. Man hat es ihm vorenthalten. Man hat diese Seite im Judentum ausgetilgt, weil es so eindeutig ist, auf das erfüllt würde. Das ist der Allerverachtetste, aber der Plan des Herrn geht durch seine Hand weiter. Schlussvers in Jesaja 53, Vers 12. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben. Sie haben durch Hilfe für Brüder, christliche Fachkräfte durch ihre Missionarsehepaare. Diese unterstützen einen weiten Blick. Das, was bis jetzt bei Jesus ist, ist noch der erste Anfang. Was auch hier in Stuttgart sich versammelt als Gemeinde Jesu. Ich will ihm, dem Herrn Jesus, nicht uns als Gemeinde oder Pfarrer, ich will ihm die vielen zur Beute geben. Und er soll die Starken zum Raube haben. Warum? Weil er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünden der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebetet. Das ist das Siegel des Heilandsamtes, dass er der Heiland der Sünder ist, der Unvollkommen, der Schuldigen. Weil er für sie gebetet hat, Herr, lieber nimm mich weg, aber lass sie nicht umkommen. Sie sollen eine Beute des Heilands werden, der um sie schon gerungen hat. Das Gebet Jesu will noch viel mehr Menschen erreichen, als bis heute erreicht sind. Herr Jesus, wir danken dir, dass du diesen Gebetskampf bis heute durchhältst. Und dass das Siegel deines Amtes ist, dass du für die vielen gestorben bist und die Sünde getragen hast. Herr, gib, dass wir jetzt auch dir wirklich ganz gehören. Segne du diese Tage, dass sie stille Tage werden, in deren Stille hinein du reden kannst. Amen.